ARD. Das Wissen.
Im Juli 1995 verübten bosnisch-serbische Truppen unter General Ratko Mladic in Srebrenica ein Massaker an mehr als 8000 muslimischen Bewohnern der Stadt. Drei Jahrzehnte später wächst bei vielen Bosniaken in Bosnien und Herzegowina die Sorge. Könnte sich die Geschichte wiederholen?
Da ist Politik Richtung Sezession. Das ist etwas, womit wir auch in Srebrenica hier die letzten 10, 15 Jahre leben und immer damit, sage ich mal, bedroht werden, ohne dass irgendjemand uns fragt, was wir wollen. Weil wir sind in dieser Entität leider die Minderheit.
Während die internationale Gemeinschaft die Verbrechen von Srebrenica als Völkermord einstuft, werden sie von vielen serbischen Politikerinnen und Politikern relativiert oder offen geleugnet.
Das Spezifische an diesem Krieg ist, dass es eben kein klares Narrativ über den Krieg gibt. Es gibt keine einheitliche, eine Erzählung über den Krieg. Es gibt mindestens drei Erzählungen in Bosnien-Herzegowina, eine kroatische, eine serbische, eine bosniakische, bosnisch-muslimische.
Srebrenica. Wie das Massaker von 1995 Bosnien bis heute entzweit. Von Bartholomäus Laffert.
Die Erinnerung an die Massaker der 90er Jahre ist in Bosnien-Herzegowina heute so umkämpft wie nie. Und sie spielt bei den aktuellen Konflikten eine zentrale Rolle. Dabei hatten die USA im Jahr 1995 eigentlich gehofft, dem Krieg in Bosnien mit dem Dayton-Abkommen ein Ende zu setzen. Das Abkommen beendete wenige Monate nach dem Völkermord von Srebrenica den Krieg und gliederte Bosnien und Herzegowina in zwei sogenannte Entitäten, die mehrheitlich bosnisch-kroatische Föderation und die mehrheitlich serbische Republika Srpska, zu der heute auch Srebrenica gehört. Diese ethnische Aufteilung sei ein historischer Fehler gewesen, räumen inzwischen auch damals verantwortliche US-Diplomaten ein. Vedran Djihic vom Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien sagt,
mit diesem Proporzsystem, wo man gehofft hat, wahrscheinlich auch aus der US-amerikanischen Demokratie-Naivität, dass dann im Laufe der Zeit die Menschen selbst durch die Funktionalität des Staates, durch die Liebe zur Demokratie auch diese ethnischen Differenzen und Probleme dann irgendwie ad acta legen werden, das war ein Trugschluss, das hat sich dann nur verstärkt und verfestigt.
Im Frühjahr 2025 drohen sich die Spannungen zwischen der serbischen Teilrepublik und der kroatisch-bosniakischen Föderation weiter zu verschärfen.
Ein Gericht in Sarajevo hat Milorad Dodik, den Präsidenten der bosnisch-serbischen Teilrepublik, zu einem Jahr Haft und zu 6 Jahren Amtsverbot verurteilt, weil er Weisungen des bosnischen Verfassungsgerichts und auch des hohen Repräsentanten der Staatengemeinschaft missachtet hat.
Seit Jahren heizt Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska, die Stimmung immer weiter an. Mit einer Rhetorik, die offen auf Sezession abzielt. Er diskreditiert den bosnischen Gesamtstaat, ignoriert Gesetze, untergräbt Institutionen. Und er stellt sich offen gegen den Hohen Repräsentanten, eine internationale Instanz, die die Aufgabe hat, die zivile Umsetzung des Friedensabkommens in Bosnien und Herzegowina zu überwachen. Im Frühjahr 2025 wurde Dodik dafür verurteilt.
Er akzeptiert das Urteil nicht und hat dann in Folge oder als Reaktion auf dieses Urteil Gesetze beschließen lassen in der Parlamentarischen Versammlung der Republika Srpska, mit denen de facto das Gewaltmonopol des Staates auf dem Gebiet der Republika Srpska außer Kraft gesetzt wurde.
Eine eigene serbische Polizei, eigene Gesetze, die Weigerung, sich staatlichen Vorschriften zu beugen. Zwar hat die Justiz in Bosnien und Herzegowina den Haftbefehl gegen Milorad Dodik Anfang Juli 2025 unter Auflagen aufgehoben, und doch erinnert die aktuelle Situation viele an die Anfänge des Krieges. Wie etwa Almir Dodic, den Gemeinderatspräsidenten von Srebrenica, der am Anfang dieser Folge von Das Wissen schon kurz zu hören war. Oder auch Nermina Lakota.
Stariji sin kad je imao prvi rođendan u našem stanu u Srebrenici. Das ist mein Bruder.
Wie alt war er?
36.
Lakota ist heute 65 Jahre alt. Auf dem Smartphone in ihren Händen zeigt sie 2 Bilder. Auf dem einen ist ein junger Mann zu sehen, im Anzug und mit Krawatte. Das andere zeigt einen älteren Herrn im Poloshirt mit einem Kind auf dem Schoß und einem Basketball in der Hand. Ihr Bruder und ihr Vater. Aufgenommen Anfang der 1990er Jahre.
Moj otac i taj brat su rekli da se
Mein Vater und mein mittlerer Bruder haben gespürt, dass sich etwas anbahnt. Deshalb haben sie mir und meinem älteren Bruder geraten, mit den Kindern aus Srebrenica fortzugehen. Wir hatten schon Familie. Mein jüngerer Bruder, meine Mutter und mein Vater sind geblieben. Wir haben gedacht, es könne ihnen nichts Schlimmes passieren. Wir hatten ja mit niemandem in der Stadt Streit. Ich und mein älterer Bruder sind mit unseren Kindern nach Belgrad. Wir waren uns sicher, dass wir in ein paar Tagen zurückkehren würden.
Doch statt zurückzukehren, flieht Lakota mit ihrem Mann und den Kindern bald weiter nach Deutschland. Ihre Eltern und Geschwister bleiben in Bosnien, auch am 11. Juli 1995. Srebrenica war zuvor von den Vereinten Nationen zur sogenannten Schutzzone erklärt worden. Niederländische UN-Soldaten, stationiert in einer alten Fabrikhalle in Potočari, hatten die muslimischen Männer dort entwaffnet. Als bosnisch-serbische Truppen unter General Ratko Mladic vorrücken, übergibt der niederländische Kommandeur Tom Karamans ihnen faktisch die Kontrolle über die Stadt. Tausende Menschen versuchen, sich zur UN-Basis zu retten, auch Lakotas Mutter.
Am 11. Juli haben die Blauhelm-Soldaten den Menschen in Srebrenica gesagt, sie sollen sich zur UN-Basis nach Potočari begeben. Meine Mutter ist mit ihrer Cousine nach Potočari gegangen. Aber weil mein Bruder nicht zu Hause war, hat mein Vater zu Hause auf ihn gewartet, damit sie dann zusammen weiterziehen.
Die Mutter überlebt. Vater und Bruder gelten bis heute als vermisst. Von anderen erfährt Nermina Lakota, dass ihr Vater vermutlich von einem serbischen Polizisten abgeholt wurde. Danach gibt es keine Spur mehr von ihm. Der Bruder soll bei einem Massaker im Wald ermordet worden sein. Wahrscheinlich hat sie ein ähnliches Schicksal ereilt wie viele der Männer, deren Geschichten heute in der Gedenkstätte von Potočari, unweit von Srebrenica, bis ins Detail dokumentiert sind.
Nachdem die bosnisch-serbische Armee die Kontrolle übernommen hatte, hat ihr Kommandeur den Soldaten befohlen, nach Potočari und nach Bratunac zu marschieren. Er wusste, dass sich dort viele Zivilisten aufhielten. Sie sind also zur UN-Basis gegangen. Und da haben sie auch niederländisches Militär getroffen und den zuständigen General. Sie haben sich darauf geeinigt, alle Menschen zu evakuieren, die gehen wollten. Hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere Menschen.
So erzählt es Nejla Saljovic. Die Abiturientin führt hier jeden Tag Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung in den Räumen des ehemaligen UN-Stützpunkts.
Gleichzeitig haben sie aber gesagt, sie untersuchen, ob unter den Männern und Jungen über 14 Jahren jemand sein würde, der sich an Verbrechen gegen Serben beteiligt habe. Mal ehrlich, was für Kriegsverbrechen soll ein 13- oder 14-jähriger Junge begangen haben? Etwa 2000 Männer wurden direkt von der UN-Basis weggebracht. Sie wurden später hingerichtet. Also erst wurden sie nach Bratunac in eine Grundschule gebracht und dann zu den Orten, an denen die Massenexekutionen stattgefunden haben.
Zählt man diese Personen zu jenen hinzu, die an anderen Orten, vor allem in den Wäldern rund um Srebrenica, von bosnisch-serbischen Kämpfern ermordet wurden, ergibt sich eine Zahl von 8.372 Menschen, die bislang identifiziert wurden. Im Museum auf dem ehemaligen UN-Stützpunkt sind heute Schuhe, Kleidungsstücke und Erinnerungen der Überlebenden ausgestellt. Videos zeigen die betrunkenen, feiernden niederländischen Blauhelmsoldaten nach ihrem Rückzug in Zagreb. Und wie Ratko Mladic ihrem Anführer Karemans ein Geschenk für dessen Frau überreicht. Die Mitverantwortung der niederländischen Blauhelme ist umfassend untersucht und kritisch aufgearbeitet worden, insbesondere durch den Bericht des Niederländischen Instituts für Kriegsdokumentation, NIOD, von 2002. Und viele der bosnisch-serbischen Hauptkriegsverbrecher hat das Sondertribunal in Den Haag später verurteilt. Politikwissenschaftler Vedran Djihic.
Es gibt kaum einen Krieg in der jüngsten Geschichte, der so gut dokumentiert ist wie der Krieg in Bosnien-Herzegowina. Nichtsdestotrotz hat man eben keine Vergangenheitsaufarbeitung, keine Versöhnung im richtigen Sinne hinbekommen.
Weltweit herrscht weitgehend Konsens darüber, was in Srebrenica geschah. Doch in Srebrenica selbst ist die Deutung der Vergangenheit bis heute umstritten. Wer durch die Region um Srebrenica fährt, dem fallen die Fahnen ins Auge. Nicht die blau-gelben mit den weißen Sternen, die für den Staat Bosnien und Herzegowina stehen, sondern rot-blau-weiße, die Farben Serbiens. In der Republika Srpska machen viele kein Hehl daraus, dass sie sich eher Serbien zugehörig fühlen als dem Staat Bosnien und Herzegowina. Hier widersprechen die Leute offen der Erinnerungskultur ihrer muslimischen Mitbürger. Nur wenige Gehminuten vom Rathaus von Srebrenica entfernt steht ein kleines Haus mit hellgelber Fassade. Hier befindet sich der Gedenkraum für die serbischen Opfer des Krieges. Im Inneren rot-blau-weiß gestrichene Wände. An der Decke orthodoxe Ikonen, eine Darstellung Jesu und eine der Gottesmutter Maria. An den Wänden hängen Dutzende kleine Porträts von verstorbenen serbischen Männern. Branimir Kojic ist der Präsident des serbischen Opferverbands.
Wie sind diese Menschen gestorben? Sie sind vor allem in den Jahren 1992 und 1993 gestorben. Das zeigt, wer hier tatsächlich wen umgebracht hat, wer diese Region vom serbischen Volk säubern wollte und das teilweise auch getan hat.
Branimir Kojic deutet auf eines der Bilder, das einen jungen Mann zeigt.
Das ist mein Vater. Er wurde 92 getötet. Er war erst 30 Jahre alt. Er ist nicht in ein muslimisches Dorf gegangen, um jemanden zu töten. Vor einem halben Jahr habe ich herausgefunden, wie er auf seinem eigenen Feld ausgeraubt und buchstäblich massakriert wurde. Und ich sage es noch einmal. Das zeigt, dass wir hier keine Kriminellen sind, sondern Opfer.
Kojics Vater wurde im Krieg getötet, wahrscheinlich von bosniakischen Kämpfern. Er selbst lebt heute in Srebrenica, arbeitet in der Stadtverwaltung mit vielen Bosniaken zusammen und bestreitet dennoch, dass hier 1995 ein Völkermord stattgefunden hat.
Die Geschichte vom Völkermord 1995 wurde erfunden, um die Serben zu verurteilen und uns schuldig aussehen zu lassen. Wir respektieren jedes Opfer. Aber es ist unmöglich, dass, wie Sie sagen, über 8000 Menschen in 2 bis 3 Tagen getötet wurden.
Kojic ist mit solchen Ansichten nicht alleine. Viele bosnische Serben empfinden es als unfair, dass zahlreiche serbische Kriegsverbrecher in Den Haag verurteilt worden sind, aber angeklagte bosniakische Kriegsverbrecher straflos davongekommen sind. So etwa der Kommandeur Nasser Oric, der an Tötungen und brutalen Misshandlungen von serbischen Gefangenen beteiligt gewesen sein soll. Aufgrund unzureichender Beweise haben ihn die Richter am Haager Tribunal freigesprochen. Auch das gehört zur Wahrheit. Nicht nur serbische, sondern auch kroatische und bosniakische Kräfte haben in den 90er Jahren Kriegsverbrechen begangen. Doch viele lehnen es ab, Verbrechen der eigenen Seite anzuerkennen, als könnten sie nicht zugleich Opfer und Täter gewesen sein. Dieses persönliche Trauma wird von führenden serbischen Politikern bewusst instrumentalisiert, indem sie etwa Urteile gegen einzelne serbische Kriegsverbrecher als Urteile gegen das serbische Volk umdeuten, sagt der Politikwissenschaftler Vedran Djihic.
Diese großen Narrative, vor allem auch das bosniakische und das serbische Narrativ, clashen hier mit einer unglaublichen Wucht aufeinander. Das geht dann irgendwie von einer expliziten Genozidleugnung, die im serbischen Narrativ mittlerweile sehr stark verankert ist. Bestenfalls versucht man, den Genozid klein zu reden oder zu rechtfertigen, indem man dann irgendwie ein Narrativ erzählt von 1992, 1993, Bosniaken, die immer angegriffen haben, die serbische Bevölkerung im Umfeld getötet haben und vieles, vieles mehr. Aber auf jeden Fall ist ein zentrales Muster des serbischen nationalen Narrativs eine Leugnung dessen, was im Krieg geschehen ist und damit auch eine Leugnung dessen, was das größte Verbrechen in diesem Krieg war, eben der Genozid von Srebrenica.
Wie stark dieses Narrativ inzwischen bei vielen Serbinnen und Serben verankert ist, lässt sich nicht nur in Bosnien, sondern auch in Serbien selbst beobachten. 120 Kilometer östlich von Srebrenica liegt die Hauptstadt Belgrad. Im Mai 2024 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Resolution, die den 11. Juli zum jährlichen Internationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica erklärt und ausdrücklich jede Leugnung des Genozids verurteilt. Kurz darauf tauchte auf einem Gebäude in der größten Fußgängerzone Belgrads ein Graffito auf dem auf Englisch geschrieben steht: Der einzige Genozid auf dem Balkan wurde an den Serben begangen. Graffiti wie dieses würden den Versuch zeigen, sich als Opfer zu inszenieren, sagt die Kulturwissenschaftlerin Liljana Radonic. Sie ist stellvertretende Direktorin des Instituts für Kulturwissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien und leitet das Forschungsprojekt Globalized Memorial Museums, das sich mit der Darstellung von Gräueltaten in Gedenkmuseen weltweit beschäftigt.
Auf serbischer Seite geht die Opferdarstellung meistens zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Hier wird zunächst einmal gesagt, dass die Ustascha, bestehend aus Kroaten, aber auch Bosniaken, ein Genozid an den Serben begangen haben, was sie auch historisch erwiesenermaßen haben. Und dann werden alle nationalistischen Tendenzen der 90er Jahre seitens der Kroaten, aber auch der Bosniaken, als Bedrohung und als drohender neuer Genozid verhandelt.
Die dokumentierten Verbrechen der Nazi-Kollaborateure gegen das serbische Volk in den 1940er Jahren würden so gewissermaßen zur Rechtfertigung für die Verbrechen in den 90er Jahren, sagt Liljana Radonic.
Dass man dann selbst die größten Verbrechen in den jugoslawischen Zerfallskriegen begangen hat, wird dann einerseits so gerechtfertigt, andererseits gleichzeitig geleugnet. Das passiert zum Teil von denselben Leuten im selben Kontext, im selben Gespräch.
Die Jugendinitiative für Menschenrechte, eine NGO, die sich für Versöhnung zwischen den Völkern Ex-Jugoslawiens einsetzt, hat 2023 eine Studie veröffentlicht, in der sie die Einstellung von jungen Menschen in Serbien in Bezug auf das Kriegsgeschehen in den 90er Jahren abgefragt hat. Dabei bezeichneten zwar etwas mehr als ein Drittel der Befragten Srebrenica als Genozid, 28% jedoch leugneten den Völkermord. Und 34% konnten oder wollten die Frage nicht beantworten. Gleichzeitig hatten mehr als 60% der Befragten eine negative Einstellung zum Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Fast 41% glaubten, dass der Hauptzweck des Strafgerichtshofs darin bestand, Serben für Kriegsverbrechen verantwortlich zu machen. Fünf Mitarbeiterinnen der Jugendinitiative Youth Initiative for Human Rights haben deshalb anlässlich der UN-Resolution 2024 ein Instagram-Video veröffentlicht. Darin erklären sie, was 1995 wirklich passiert ist. Nevena Rudinac, die Programmkoordinatorin der Jugendinitiative, erzählt beim Treffen mit Das Wissen in Belgrad.
In dem Video sagen wir einfach, warum wir persönlich die Resolution zu Srebrenica für wichtig halten und warum wir sie unterstützen. Ehrlich gesagt, wir haben überhaupt nicht mit negativen Reaktionen gerechnet und erstmal gab es auch keinen Backlash.
Einen halben Tag lang sei nichts passiert, erzählt Nevena Rudinac. Doch dann sei ein regelrechter Shitstorm über sie hereingebrochen.
Ich habe gerade für eine Uni-Prüfung gelernt, mein Handy war aus. Als ich es dann wieder eingeschaltet habe, hatte ich hunderte Nachrichten. Mein erster Gedanke war, was ist passiert? Geht es meiner Familie gut? Warum rufen mich so viele Leute an? Dann habe ich verstanden, was los war. Alle fünf von uns haben eine Menge Nachrichten bekommen. Angefangen bei sexistischen Kommentaren bis hin zu offenen Morddrohungen.
Dabei sei es nicht bei Schmähungen geblieben. Die Telefonnummer einer Aktivistin sei in einem rechtsextremen Telegram-Kanal geteilt worden, woraufhin sie Drohanrufe bekam. Mehrere Boulevardmedien hätten versucht, sie zu diffamieren. Ähnliche Schicksale würden in Serbien all jene erwarten, die versuchen, sich kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, sagen die Mitarbeiterinnen der Jugendinitiative. Das gilt auch für Oppositionspolitiker, wenn sie die Gedenkstätte in Potočari bei Srebrenica besuchen. 2018 wurde in Serbien der Umgang mit Kriegsdenkmälern neu geregelt. Gemäß diesem Gesetz dürfen Denkmäler ausschließlich die Tradition der Befreiungskriege Serbiens würdigen, also militärische Konflikte von 1912 bis 1999, die als Teil der nationalen Befreiung betrachtet werden. Kritiker argumentieren, dass dieses Gesetz die Errichtung von Denkmälern für Opfer serbischer Streitkräfte während der Kriege in den 1990er Jahren verhindert und somit eine einseitige Erinnerungskultur fördert. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat die Verbrechen in Srebrenica seit jeher relativiert. Und auch sein bosnisches Pendant Milorad Dodik ist inzwischen dazu übergegangen. Das sei nicht immer so gewesen, sagt Politikwissenschaftler Vedran Djihic.
Dodik selbst hat auch einen anderen Bezug zu Srebrenica gehabt, hat auch Srebrenica öffentlich als Genozid bezeichnet und hat irgendwie versucht, als konstruktiver, pragmatischer Politiker irgendwie sich zu etablieren. Dann hat er das Blatt gewendet und hat dann eben diese Sedimentierung des Verdrängens, des Verdrehens von Tatsachen fortgesetzt.
Milorad Dodik gilt als skrupelloser Machtpolitiker und als einer der korruptesten in der Region. Dass die Republika Srpska wirtschaftlich am Abgrund steht, versucht er zu überspielen. Mit lauten Feindbildern, nationalistischen Parolen und dem alten Versprechen der Abspaltung. Die Leugnung des Völkermords von Srebrenica gehört längst fest zu diesem politischen Programm. Der politische Wille, sich ehrlich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, fehlt vielerorts in der Republika Srpska. Besonders deutlich wird das an den Schulen. Die Abiturientin Nejla Saljovic arbeitet heute im Memorial Center von Srebrenica. Ihre Freundinnen sind sowohl Bosniakinnen wie sie, als auch Serbinnen. Doch über das Thema Genozid sprechen sie nicht. Auch in der Schule sei der Völkermord, bei dem ihre Großeltern ums Leben kamen, kein Thema gewesen.
In der Republika Srpska haben wir ein getrenntes Unterrichtssystem für unterschiedliche ethnische Gruppen. Zumindest was Geschichte und Geografie betrifft. In der Mittelstufe, also von der 6. bis zur 9. Klasse, besuchen wir diese Fächer nicht gemeinsam. Die serbischen Kinder gehen in ein Klassenzimmer, wir Bosniaken in ein anderes. Nach der Stunde tauschen wir dann die Räume.
Das heißt, obwohl sie von denselben Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, lernen sie aus völlig unterschiedlichen Schulbüchern mit teils gegensätzlichen Inhalten. In den meisten serbischen Lehrbüchern wird Srebrenica nicht einmal erwähnt, in den bosniakischen hingegen schon.
Besonders interessant ist, die allerletzte Lektion im Geschichtsbuch der 9. Klasse behandelt den Völkermord von Srebrenica. Unser Lehrer, ein Serbe, der den Genozid offen geleugnet hat, hat diese Lektion aber nie unterrichtet. Wenn ihn jemand darauf angesprochen hat, warum, dann hat er die Kinder entweder direkt nach Hause geschickt oder er hat gesagt, ihr müsst mir nicht erklären, wie ich meinen Job zu machen habe.
Die Schulbücher sind nur ein Beispiel für den Geschichtsrevisionismus, der in Teilen des Landes betrieben wird. Auch darüber hinaus kämpfen die Bosniaken gegen das Vergessen. Nicht einmal die Orte der Verbrechen sind heute markiert, sagt Asija Osmanović. Er hat den Genozid überlebt und arbeitet als Kurator im Memorial Center.
Nun, die Wahrheit ist, dass eine große Anzahl dieser Massenhinrichtungsstätten und Massengräber, in denen Opfer gefunden wurden, nicht gekennzeichnet sind. Nicht bloß nicht ausreichend, sondern überhaupt nicht gekennzeichnet. Das ist ein Riesenproblem, denn viele Menschen wissen nicht, was tatsächlich passiert ist. Sie arbeiten beispielsweise ganz normal in einer Schule, in der tausende Bosniaken festgehalten wurden, während des Völkermords in Srebrenica und haben keine Ahnung davon, was dort damals passiert ist.
Von einem Konsens darüber, was in ihrem Land geschehen ist, scheinen die Völker in Bosnien und Herzegowina heute weiter weg denn je. Doch es gibt auch Hoffnung. Und die kommt ausgerechnet aus dem Nachbarland Serbien. Ihr habt Blut an euren Händen oder Mörder, Mörder, skandieren die Demonstranten in Belgrad. Auf ihren Schildern stehen Slogans wie Vučić, fahr zur Hölle. Seit November 2024 protestieren Studierende in Serbien. Sie fordern ein Ende der Korruption, die Unabhängigkeit der Medien und immer vehementer den Rücktritt des nationalistisch eingestellten Autokraten Aleksandar Vučić. Trotz vieler serbischer Nationalflaggen auf den Demos hoffen manche, vielleicht könnte sich mit einer neuen Regierung auch der Umgang mit der Geschichte verändern. Die Kulturwissenschaftlerin Liljana Radonic.
Was
logisch erscheint, ist, dass es eine finanzielle Abhängigkeit gibt der Republika Srpska von Serbien, dass Serbien als eine Art gemäßigteres, aber doch großes und starkes Vorbild für die Republika Srpska als Staat dient. Das heißt, wenn autoritäre Tendenzen unter Vucic jetzt in Serbien immer weiter zunehmen, dann gibt es keinen Druck, den die Republika Srpska verspüren würde, hier selber irgendwie sich zu mäßigen und weniger nationalistisch zu sein. Im Umkehrschluss, wenn die Proteste zu einer Liberalisierung der serbischen Gesellschaft, Medienlandschaft und des staatlichen Systems führen würden, hätte das direkte Auswirkungen auf die Republika Srpska, weil es einfach nicht diesen Gleichklang gäbe.
Doch nicht alle in der Republika Srpska hoffen auf Veränderung aus Belgrad. Seit vergangenem Jahr hat Srebrenica einen neuen Bürgermeister, Miloš Vucic, 37 Jahre jung. Ein Cousin des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Anders als sein prominenter Verwandter will er sich zum Thema Genozid am liebsten gar nicht äußern. Beim Treffen mit Das Wissen in einem kleinen verrauchten Café gleich gegenüber dem Rathaus sagt er:
We had an agreement with most of the political parties in Srebrenica.
Als ich ins Amt kam, habe ich zunächst einen Vorschlag gemacht an die anderen politischen Parteien. Lasst uns die Themen, die wir nicht lösen können, auf bessere Zeiten verschieben. Stattdessen kümmern wir uns zuerst um die Probleme, die uns alle betreffen, etwa die Trinkwasserversorgung. Wenn es kein Wasser gibt, dann haben weder Bosniaken noch Serben Wasser. Und wenn wir nicht wollen, dass dieser Ort zur Wüste wird, müssen wir das gemeinsam anpacken. Wenn wir grundlegende Dinge wie Straßen, Wirtschaft und Trinkwassersysteme gelöst haben, dann werden wir auch einen Weg finden, über die Geschichte und die offenen Wunden zu sprechen.
Nermina Lakota ist 2004, 9 Jahre, nachdem ihr Vater und ihr Bruder verschwunden sind, nach Srebrenica zurückgekehrt. Noch immer hofft sie darauf, dass eines Tages die Überreste der beiden gefunden werden, um sie endlich bestatten zu können. Erst dann können sie zur Ruhe kommen, sagt sie.
Jeder Kriegsverbrecher hat einen Namen und einen Nachnamen. Wir können dann anfangen, Vertrauen aufzubauen, wenn sich die Menschen aller Völker endlich von den Verbrechen distanzieren, wenn alle die Wahrheit sagen. Denn wenn wirklich alle vor ihrer eigenen Tür gekehrt hätten, dann wüssten wir doch heute längst, wo all die Massengräber sind, in denen unsere Angehörigen liegen. Aber anstatt dafür zu sorgen, dass sie gefunden werden, gibt es noch immer Menschen, die den Völkermord leugnen, die behaupten, dass nichts passiert sei. Aber jeder weiß doch, dass ich einen Vater und einen Bruder hatte. Wo sind sie heute?
Statt sich aktiv um die Aufarbeitung der Verbrechen der 1990er Jahre zu bemühen, zielt die Politik in der Republika Srpska aktuell darauf ab, die Geschichte zu vertuschen und zu verdrehen. Und spätestens am 11. Juli, wenn sich das Verbrechen von Srebrenica wieder jährt, wird der Streit um die Deutung der Geschichte ein weiteres Mal eskalieren.
Das Wissen.
Srebrenica. Wie das Massaker von 1995 Bosnien bis heute entzweit. Von Bartholomäus Laffert. Sprecher Sebastian Miro. Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg. Regie Andrea Leclerc. Mit der Frage, wie die EU und China um wirtschaftlichen und politischen Einfluss in den Ländern Südosteuropas buhlen, beschäftigt sich diese Folge von Das Wissen. Neue Seidenstraße auf dem Balkan. Wie China und die EU um Einfluss streiten. In der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.